Digital genial, präsentiert von der ProAlpha Group. Kompakt verpackt begleiten wir die Digitalisierungsthemen des Mittelstandes. Egal ob Cybersecurity, nachhaltiges Energiemanagement oder der Weg in die Cloud. Denn wir machen da weiter, wo normale ERP-Lösungen enden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Digital genial, in der wir uns fragen, wird 2024, wie viele behaupten, das Jahr der künstlichen Intelligenz oder bleibt AI doch mehr Mythos denn Meilenstein? Um diese Fragen zu klären, haben wir uns einen Gast eingeladen, Gunnar Schuck. Als Geschäftsführer des ProAlpha-Gruppenunternehmens Nemo AI, ehemals Human IT, ist er Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz. Mit der kürzlich erfolgten Umfirmierung und der beeindruckenden Entwicklung von Nemo in der AI-Landschaft werfen wir einen Blick auf die Rolle der künstlichen Intelligenz im industriellen Mittelstand und wie sie in unserem Alltag in Zukunft weiter prägend sein kann. Gunnar, starten wir mit einer etwas provokanten Frage. Ist 2024 wirklich das Jahr der AI oder ist das einfach nur der nächste Hype?
Ja, wir sind ja mitten in so einem Hype-Cycle, wie man das so nennt. Am Anfang gibt's so eine kleine Explosion, irgendwas ganz Besonderes tritt ein. Ich glaube, das war natürlich für uns alle ChatGPT, was jetzt quasi AI auch in die Masse gebracht hat. Und wie in jedem guten Hype-Cycle gehen jetzt die Erwartungen nach oben. Jeder träumt davon, dass man mit AI alles, wirklich aber auch wirklich alles macht. Das ist so die Phase der Überschätzung. Und erfahrungsgemäß kommt dann nochmal so eine Phase der Ernüchterung, wo sich die eine oder andere Vision dann doch zerschlägt. Und am Ende wird sich das aber tatsächlich auch in unserer Realität widerspiegeln. Also AI wird uns einen Schub geben. Und 2024 ist jetzt einfach meines Erachtens das Jahr, wo AI beweisen muss, was sie wirklich auch halten kann. Also Versprechungen gibt es jetzt viele und jetzt wird es spannend. Was tritt wirklich in die Realität? Was kommt? Was sehen wir in unserem Alltag? Sowohl im Beruf, aber auch privat.
AI hat ja viele Gesichter, präsentiert sich in vielfältigen Formen und Funktionen. Welche spezifischen Aspekte von AI sollten Unternehmen besonders im Mittelstand im Auge behalten? Gibt es Technologien oder Anwendungsfälle, die für diesen Sektor relevant sind, die du hervorheben möchtest vielleicht sogar?
Ja, ich springe jetzt mal auf das Wort Mittelstand an, das du angesprochen hast. Also AI ist ja am Ende Mathematik und die Möglichkeiten oder die Algorithmen gibt es ja schon länger. Warum ist das jetzt gerade Trend und warum ist es auch gerade für den Mittelstand interessant? Die Algorithmen sind sehr komplex und erfordern sehr, sehr viele, sehr teure Berechnungen. Das heißt also, um AI wirklich machen zu können, anwenden zu können auf Daten, die ich habe, brauche ich halt sehr leistungsfähige Rechner. Und früher musste man sich die ja in seinen eigenen Keller stellen. Das waren riesige Hardware-Investitionen. Man musste es betreuen. Und das, was halt diesen Trend so wirklich auch geschoben hat, ist die Cloud. Also es gibt Firmen wie zum Beispiel Amazon oder Microsoft oder Google, aber auch kleinere Rechenzentren, die stellen da einfach Rechner hin und die kann ich mir kurzfristig mieten. Und mit kurzfristig meine ich wirklich sehr kurzfristig. Also man kann zum Beispiel bei Amazon sich mal für eine halbe Stunde einen Rechner mieten, ein AI-Modell trainieren und dann schmeißt man den Rechner wieder weg. Man braucht es ja nicht mehr, das ist ja trainiert, ne? Das heißt also, selbst kleinere Firmen können davon profitieren, weil man sich die Kapazitäten einfach ganz kurzfristig mieten kann. Was besonders relevant ist, AI hat viele Gesichter. Es gibt ja auch bei uns in der Gruppe Firmen, die sich mit Textanalysen beschäftigen. Wir haben uns jetzt zum Beispiel auf Muster in Zahlen, also in Prozessen oder zahlenbasierte Muster gestürzt. Ja, da gibt es also verschiedene interessante Themen. Unser Fokus ist ganz klar, unsere Kunden sind Firmen, die irgendwie was fertigen oder handeln. Das heißt, die haben Geschäftsprozesse und wir suchen in diesen Geschäftsprozessen nach Mustern.
Du hast es schon erwähnt, kommen wir zu Nemo AI, deinem Team. Die Umfirmierung von Human IT in Nemo AI markiert einen wichtigen Meilenstein in eurer Unternehmensgeschichte. Kannst du uns kurz erklären, wie sich das auf eure Strategie ausgewirkt hat, inwiefern das vielleicht auch eure Vision oder euren Ansatz in Bezug auf AI verändert?
Ja, mein Bild auch ganz persönlich, ich bin jetzt seit 25 Jahren in der ProAlpha-Gruppe, ist, dass die Systeme werden immer komplexer. Ne? Es kommen jedes Jahr neue Funktionen dazu und jede Funktion bringt wieder auch neue Parameter mit. Ne? Also will ich das jetzt so steuern oder will ich so steuern? Und es ist meistens auch noch nicht mal nur ein Parameter, sondern ich habe ein Parameter am Teil oder am Lieferanten, so dass ich bei 100.000 Teilen gleich 100.000 Parameter habe. Und am Ende ist es halt sehr schwer, diese Systeme so zu justieren, dass sie wirklich ein super Ergebnis liefern. Meine Erkenntnis aus der Zeit war halt, dass die Menschen damit zunehmend überfordert sind, diese Datenqualität, die dafür erforderlich ist, auch zu garantieren. Ne? Kommen wir, so war unser Ansatz, unsere Vision war, wir wollen am Ende das ERP-System ja smart machen, also intelligent machen. Wir wollen sehen, wo was schief läuft und rechtzeitig eingreifen können. Was ich halt aber auch glaube, ist, wir sind noch nicht so weit, sowohl die Technik, aber auch wir als Menschen, dass wir uns quasi komplett so einer Maschine anvertrauen würden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt jemand die komplette Dispo an Nemo übergibt und Nemo bestellt dann einfach mal Material und das wird schon richtig sein und es kommt schon. Und deshalb haben wir erstmal versucht, Kombinationen aus beidem zu machen. Das heißt, Nemo macht Vorschläge, was man tun könnte im ersten Schritt und dann kann man die übernehmen, sodass der Mensch immer noch die Verantwortung hat. Das ist so ein bisschen wie beim autonomen Fahren. Das Auto kann schon ein bisschen lenken, aber ich sollte trotzdem noch die Hände am Lenkrad haben. Und sicher wird sich das auch weiter treiben, dass man sagt, ja okay, die ein oder anderen Teile, da sind die Vorschläge so gut, da trauen wir dann schon der Maschine zu, dass es das bestellt. Aber im Moment ist sicher die Kombination erstmal, um das Vertrauen zu gewinnen, was ganz wichtig ist.
Kannst du uns vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wie ihr bei Nemo AI einem vielleicht sogar mittelständischen Unternehmen geholfen habt? Gibt es einen Fall, in dem AI-Lösungen signifikante Unterschiede gemacht haben?
Ich versuche es mal so aus dem Haushalt zu vergleichen. Es gibt verschiedene Beschaffungsstrategien. Eins ist die Milch. Da habe ich immer so ein paar Packen rumstehen, ne, für den Kaffee, fürs Müsli. Und ich gehe eigentlich immer samstags einkaufen. Und wenn ich jetzt merke, ey, da sind nur noch 5 Stück da, dann würde ich sagen, ach komm, schreibst du mal auf die Einkaufsliste, gehst am Samstag, bringst du mal einen ganzen Steig mit, dass du genug zu Hause hast. Warum mache ich das mit der Milch? Naja, die ist günstig. Die hält auch, meistens ist die ja ein paar Wochen haltbar. Ne? Also wenn ich dann eine zu viel kaufe, ist das auch nicht schlimm. Von daher ist das eine optimale Beschaffungsstrategie für Milch. Ich mache mal ein anderes Beispiel, wo diese Beschaffungsstrategie ein bisschen absurd wäre. Das wäre mein Fernseher. Also wenn der kaputt geht, will ich ja nicht in den Keller gehen und da liegen 3 auf Vorrat und ich hole den obersten runter, hänge ihn mir ins Wohnzimmer und gehe dann sofort wieder einen kaufen, dass da auch 3 Stück im Keller liegen. Ich glaube, das Beispiel habe ich schon ein oder andere Mal gebracht und das hat immer so ein bisschen ein Schmunzeln auf die Gesichter der Leute gebracht. Ich finde das aber ein gutes Beispiel, weil in den Firmendaten sehen wir sowas. Also wir finden die Fernseher bei unseren Kunden. Und das sorgt dafür, dass zu viel Ware rumliegt, die man eigentlich auch on demand beschaffen könnte. Das sorgt für höhere Lagerkosten. Alles, was ich lagere, hat ja auch potenziell das Gefahr, dass ich es vielleicht dann doch nicht brauche und abschreiben muss. Also es ist wirklich richtig Geld, was ich damit binde oder auch vielleicht sogar verbrenne. Und da kann Nemo zum Beispiel Muster finden und halt einen Vorschlag machen, wie die optimale Beschaffungsstrategie ist. Weil klar, Fernseher und Milch, das lacht jeder drüber, ne? Aber es ist ja auch manchmal, es gibt ja auch Sachen dazwischen, ne? Also die nicht ganz so billig sind oder nicht ganz so teuer wie der Fernseher. Und dann fange ich schon an zu überlegen, wie organisiere ich mich da. Und man muss noch dazu sagen, Haushalt ist ja noch was Übersichtliches. Also wir haben Kunden, die haben über 100.000 verschiedene Teilenummern am Lager liegen. Da ist halt kein Mensch mehr in der Lage zu sagen, was ist jetzt hier die Milch und was ist der Fernseher, ne? Also ich meine, vielleicht, wenn man sich einen Teil rausgreift, kriegt es vielleicht noch einer hin, aber nicht in der ganzen Masse, ne? Und Nemo sucht sich halt alle 100.000 Teile durch, schaut sich für alle 100.000 Teile mal eben die optimale Beschaffungsstrategie an. Und dann kann ich am Ende mir eine Liste rausgeben lassen, mal als Beispiel, was sind denn die teuersten Teile, die ich behandle wie Milch? Ne? Und schon weiß ich, wo ich anfangen sollte, um meinen Lagerbestand zu reduzieren. Das ist übrigens ein Thema, hohe Lagerbestände, das sehen wir jetzt gerade nach Corona-Zeiten in den Firmen häufig. Also es gab, wie beim privaten Haushalt auch, Beschaffungsprobleme. Ne? Die Menschen haben keine Nudeln, kein Klopapier bekommen. So ging es bei den Firmen auch. Reaktion war, ich habe mir Vorräte gehalten und ich im Privathaushalt merke, dass so eine Tonne Nudeln zu Hause jetzt langsam mal weg muss, ist das halt in der Firma nicht mehr so übersichtlich. Da wird einfach dann gegenüber auf der grünen Wiese ein neues Lager gebaut. Und genau das wollen wir verhindern, was da einfach noch mehr Geld verbrannt wird.
Du hattest einen ganz spannenden Punkt, und zwar Nemo findet Muster. Gleichzeitig hat AI ja auch mit Vertrauen zu tun. Und wenn du mich da kurz einhaken lässt mit einer kritischen Stimme, einem Vorwurf oder einer Angst, die häufig geäußert wird, müssen die Leute nun Angst haben, dass sie wegrationalisiert werden.
Natürlich entlasten wir Leute. Meine Beobachtung ist aber tatsächlich, und da muss man ja nur ein bisschen die Presse verfolgen, die Babyboomer gehen in Rente. Es gibt nicht genug Nachwuchskräfte. Also ich glaube, der Fachkräftemangel, das Wort will ich ja schon gar nicht mehr aussprechen, weil es schon so abgedroschen ist. Aber ich beobachte sowohl bei uns als auch bei unseren Kunden, dass die Belastung der Menschen, die da noch sind und was arbeiten, zunehmend steigt. Ja, es wird immer mehr erwartet, es kommt immer mehr Druck rein, es wird gleichzeitig ja einerseits am Personal auch versucht zu sparen, das ist auch klar, aber andererseits, selbst wenn man investieren möchte in Personal, findet man die Leute nicht. Das heißt, da wo ich eigentlich ansetzen möchte, ist, ich möchte die Leute, die Menschen, die da arbeiten, von dem Standardbeispiel entlasten. Mal als Beispiel, die Milch ist wirklich so ein Ding, das ist so klar, da muss sich keiner mit beschäftigen. Lasst uns doch die Milchübernehmung bestellen. Ja, da muss sich keiner mehr drum kümmern. Und übrigens, das gibt's auch im privaten. Amazon hat ja zum Beispiel, wenn ich Rasierklingen einmal kaufe, bieten die mir so ein Abo-Modell an. Die schicken mir einfach die Rasierklingen jeden Monat, weil kann man sagen, wie viel man verbraucht. Warum will ich das tun? Naja, es gibt halt auch Themen, wo eine Maschine noch nicht eingreifen kann oder wahrscheinlich auch so schnell nicht eingreifen können wird. Das ist Beispiel, ich rolle eine neue Produktlinie aus. Da gibt es überhaupt keine Daten, auf die man eine KI trainieren könnte. Ne? Das heißt, da brauche ich den Menschen. Und wenn ich es schaffe, den Menschen darauf freizuschaufeln, sodass er sich darauf konzentrieren kann, dann kann er seine Arbeit einfach insgesamt besser machen. Das, was Brot- und Buttergeschäft ist, das machen wir. Und da, wo man wirklich die menschliche Expertise braucht, das soll auch der Mensch machen. Oder um ein Beispiel nochmal aufzugreifen, der Fernseher, wie gesagt, würde ich niemals wie eine Milch beschaffen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel am Sonntag habe ich 20 Leute eingeladen, weil der Fußball-Weltmeisterschaft Endspiel ist. Und gerade eben hat der Fernseher geflackert. Weißt du was? Da würde ich mir tatsächlich jetzt einmal in den Keller legen. Ne? Und das ist genau das Beispiel. Manchmal weiß es der Mensch dann doch besser, ja, weil man nicht alle Daten hat. Und das ist einfach, ich möchte den Freiraum schaffen, dass sich die Menschen um sowas kümmern können. Und dafür entlaste ich sie an anderer Stelle.
Mich hast du überzeugt. Kommen wir trotzdem vielleicht zu einem anderen Thema, was Leute beschäftigt im Kontext künstlicher Intelligenz. Datenschutz. Der gute alte Datenschutz ist und bleibt ein kritisches Thema, besonders wenn es um AI geht. Wie geht ihr damit um, besonders mit den Datenschutzbedenken? Welche Maßnahmen könnt ihr aktiv ergreifen und wie schützt ihr die Privatsphäre und die Sicherheit der Daten eurer Nutzenden?
Wir haben uns einen schönen Sweet Spot ausgesucht und zwar Punkt 1 für unsere Analysen. Also wir suchen ja Muster in Prozessen, in Geschäftsprozessen. Also als Beispiel die Kette Angebot, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Kunde zahlt. Für diese Musteranalyse brauche ich erstmal überhaupt keine personenbezogenen Daten. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das heißt, da wird nichts Personenbezogenes reingeladen. Weiterhin, mir reichen auch die Zahlen. Also das heißt, um Muster zu finden, ne, reichen mir zum Beispiel die Belegnummer, die Kundennummer, die Teilennummer. Ich muss gar nicht wissen, was das für ein Teil ist. Das heißt also, in der Standardauslieferung ist das halt auch alles anonymisiert. Klar, wenn man das jetzt als Anwender benutzen möchte, viele Leute kennen ihre Teilenummern, die wissen dann, ah, das ist der Fernseher oder das ist die Milch. Für die, die es nicht wissen, können wir natürlich auch die Daten wieder reinnehmen. Aber erstmal gehen wir sehr sparsam mit diesen Daten um. Das heißt, dass wir nehmen uns nur das, wo wir sagen, für unsere Musteranalyse brauche ich nur die Daten. Wenn der Mensch draufschauen will und will mehr, kann er sie gern haben. Also Kunden können auch noch zusätzlich gerne auch personenbezogene Daten reinnehmen, aber das ist dann ihre Verantwortung, das zu tun. Wir machen es im Standard nicht. Das heißt, der erste Schritt Richtung Datenschutz ist, dass wir erstmal überlegt haben, was brauchen wir denn? Also Minimum an Daten. Das nächste ist halt, die Daten liegen auch in Deutschland. Wir sind zwar bei AWS, aber dort kann man quasi auswählen, wo die Daten gespeichert werden und es liegt in Deutschland. Das heißt, natürlich erfüllen wir alle Datenschutzkriterien und von daher, glaube ich, sind wir da auf einem sicheren Hafen.
Auch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine ist ein zentraler Aspekt bei der Entwicklung von AI-Lösungen. Wie gestaltet ihr bei Nemo AI diesen Prozess? Vielleicht besonders auch noch im Hinblick auf den Mittelstand.
Von der Historie her hab ich Mathe studiert und einige der Leute im Team haben natürlich Mathe studiert, weil AI ist eigentlich Mathematik. Und was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir ein Werkzeug bauen, mit dem man AI nutzen kann, ohne Mathe studiert zu haben. Das heißt also, wir haben kein generisches Tool gebaut, was AI in allen Facetten macht, sondern wir haben gesagt, unser Zielfokus ist ein ERP-System. Wir ziehen die Prozessdaten daraus und wir suchen nach Mustern, nach gängigen Use Cases, ne? Also keine Ahnung, Kunde zahlt nicht oder Lieferant liefert nicht. Und diese Use Cases, die bereiten wir so auf, dass der Anwender das Werkzeug nutzen kann, ohne Mathe studiert zu haben. Das ist immer unser Credo und ich glaube auch, dass uns das gelungen ist.
Jetzt kommt einmal die Glaskugel für dich. Wenn du in die Zukunft blicken könntest, welche Innovationen in Sachen künstlicher Intelligenz könnten für den Mittelstand am revolutionärsten sein? Siehst du bestimmte Technologien, die bedeutsam werden können?
Ja, Glaskugel ist immer so eine Sache, ne? Wenn du mich vor ein paar Jahren gefragt hättest, hätte ich schon gesagt, dass AI am Kommen ist, ne? Also wir haben ja schon vor dem ChatGPT-Hype damit begonnen. Deshalb haben wir jetzt auch eine fertige Lösung. Diesen Durchbruch hätte ich nicht vorhersagen können. Was ich jetzt aber, glaube ich, eher sagen würde, ist in dem Bereich, wir haben jetzt die Technik. Also die ist da. Jetzt geht es eher darum, das auch wirklich zu nutzen. Das heißt, unser Fokus ist jetzt eher, und gerade wieder das Thema Mittelstand, wir müssen jetzt die Menschen davon überzeugen, dass da für sie auch ein Mehrwert da ist. Also ich beobachte nach wie vor sehr viele, die mich nach BI-Lösungen fragen. Also zeig mir die Daten an, wie sie sind. Und die wenigsten fragen konkret nach, ja, was kann ich denn tun, damit es besser wird? Und da ist der Punkt, wo wir mit Nemo und AI einsetzen wollen. Wir wollen die Leute davon überzeugen, die Technik, die jetzt da ist, die überall jetzt auch genutzt wird, auch für ihr Geschäft zu nutzen.
Gunnar, in der öffentlichen Diskussion um AI gibt es viel Enthusiasmus, aber auch Skepsis. Das kam in unserem Gespräch jetzt auch raus, aus deiner Erfahrung. Gibt es bestimmte Bereiche oder Anwendungen, in denen du glaubst, dass die Fähigkeiten von AI derzeit überbewertet werden? Manchmal scheinen die Erwartungen ja fast grenzenlos an AI. Also vielleicht nochmal anders formuliert. In welchen Bereichen sollten Unternehmen vielleicht eher vorsichtige oder realistischere Erwartungen haben, um dann auch nicht enttäuscht zu werden?
Ich glaube, das hat jeder schon mal ausprobiert. ChatGPT, meine E-Mail beantworten, super. Mittlerweile glaube ich, dass ich solche Mails selber schon am Duktus erkennen kann. Das heißt, am Ende haben wir, glaube ich, alle schon mal einmal diesen Hype-Cycle durch, ne? AI ist aber ein Werkzeug. Also ich finde, trotzdem kann man mal eine ChatGPT benutzen, um eine Antwort vorzuformulieren. Und meine Erfahrung ist, dass er da einige Sachen, einige Aspekte reinbringt, die ich vielleicht so gar nicht reinbringen würde. Ich würde es aber trotzdem noch mit meinen Worten formulieren, damit ich das persönlich bin und da auch glaubwürdig rüberkomme. Und das ist genau mein Bild. AI ist am Ende ein Werkzeug. Es macht die Leute, die Werkzeuge gut einsetzen können, effizienter, ne? Also wir haben vorher vielleicht irgendwie mit der Hand gebohrt und jetzt haben wir eine Hilti, aber wir müssen die trotzdem, wir müssen wissen, wo das Loch hin muss, wir müssen wissen, welcher Dübel da reinkommt, sonst hält am Ende die Schraube trotzdem nicht, ne? Also mein Bild ist, Leute werden damit effizienter, wir werden einen Produktivitätsgewinn erleben, auf jeden Fall, aber wir werden trotzdem morgen alle noch zur Arbeit gehen müssen. Das wird nur eine andere sein.
Zum Abschluss noch eine Frage für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die vielleicht noch zögern, AI in ihrem Unternehmen zu implementieren. Welche Botschaft möchtest du ihnen mitgeben?
Versuchen Sie, wie bei jeder neuen Technologie, für sich erstmal zu schauen, was denn die Nutzen, die Sie daraus ziehen können. Es gibt ja wie immer so eine schöne Gauss-Kurve. Es gibt die Frontrunner, die halt erstmal alles ausprobieren, was neu ist. Die sind auch ein bisschen leidensfähiger. Und dann kommt meistens die breite Masse und ganz am Schluss kommen so die erst als Letztes springen. Und jeder kann ja für sich sortieren, wo er dabei ist. Ich glaube, es gibt auch immer Gründe, warum man jetzt gerade nicht kann oder keine Zeit hat und so. Da will ich ja auch überhaupt gar nicht urteilen. Ich glaube aber trotzdem, dass hier ist so ein Einschlag in die Welt gewesen. Es muss sich jeder mit dem Thema beschäftigen. Was heißt das für mich? Und umgekehrt auch, ich will auch keine Ängste schüren. Aber was heißt es dann, wenn ich als Einziger es nicht nutze? Ne? Also es bringt Vorteile, es schafft mir Transparenz und Einsichten in Daten, die ich als Mensch nie gewinnen könnte. Und wenn alle meine Konkurrenten sie nutzen und ich nicht, habe ich tatsächlich ein Problem. Das heißt, versuchen Sie, sich damit zu beschäftigen. Für uns ist wichtig, Vertrauen aufbauen. Ne? Das kann man einfach selber mal ausprobieren. Ne? Also auch gern mit Nemo. Wir haben ja so auch Testpakete. Gucken, kommt da wirklich was raus, was mir hilft? Und ich kann nur sagen, meistens ist es ein Impuls und so nutzen es halt auch unsere bisherigen Kunden. Keiner von denen hat die komplette Bestellung, zum Beispiel Beschaffungsstrategie, auf Nemo umgestellt. Aber was sehr viele machen ist, die schauen sich quasi die Vorschläge aus dem System an, aus dem ERP-System, wie sie so kommen. Und daneben legen sie mal das, was Nemo sagen würde. Und das bringt sie zumindest mal zu einem Nachdenken, ja. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, um dann irgendwann mal das Vertrauen zu gewinnen, zu sagen, okay, und die Vorschläge, die hier kommen, die sind so gut, die nehme ich jetzt automatisch. Und auf dem sind wir. Und das macht sicher viele Unternehmen effizienter. Und es wäre schade, wenn da nicht jeder davon profitieren könnte.
Vielen Dank, Gunnar. Das war wirklich sehr spannend. Und vielen Dank auch Ihnen, dass Sie heute bei uns waren und diesen Einblicken in die Welt der AI lauschten. Wir haben gesehen, dass 2024 ein entscheidendes Jahr für AI werden könnte, es aber auch auf einige wichtige Aspekte ankommen wird. Wie auch immer es ausgehen wird, es bleibt spannend. Bleiben Sie dran für unsere nächste Episode, in der wir weiterhin die digitale Transformation beleuchten. Bis dahin, bleiben Sie neugierig und vernetzt und schauen Sie gerne mal auf unserem Blog vorbei. Ciao.